Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Willkommen zum Honigdachs, Folge 95, heute wieder in trauter Zweierrunde. Hallo Stefan.
Hallo Friedemann.
Schön, wir haben, irgendwie hat sich einiges getan in den letzten Monaten und ich hatte das Gefühl, wir müssen mal ein bisschen aufholen wieder. So ein paar Sachen, die hatten wir teilweise angerissen oder...
Ist was passiert in Bitcoin etwa? Ist schon wieder was passiert, um einen anderen Podcast zu zitieren?
Ja, und ich mag ja an unserem Podcast, dass das so ein Lernprozess ist, ne? Wir verkünden hier nicht nur Wahrheiten, sondern auch das, unseren aktuellen Wissensstand, der dann abgedatet wird über die Zeit.
Oh ja.
Und da kann man auch mal ein bisschen zurückblicken und zu gucken, was haben wir denn gelernt eigentlich in der letzten Zeit? Aber bevor wir damit einsteigen, wollte ich nochmal Grüße schicken an Kicker Rocks.
Wer ist Kicker Rocks?
Ich habe auch keine Ahnung, aber ich habe irgendwann mal über Value for Value habe ich so einen Boost bekommen von Kicker Rocks und das waren einfach nur zwei Emojis. Da dachte ich so, okay, ja, nette kleine Nachricht. Und dann kam das aber wieder und wieder und wieder. Und immer waren das so Boosts über, ich glaube, so also einen Kleinbetrag, so 100 Satz oder so. Und dann dachte ich mir, sitzt da jetzt jemand und tippt das so ein und macht immer diese zwei Emojis? Und dann aber bin ich irgendwo mal drauf gestoßen, dass es scheinbar ja jetzt auch so Abo-Modelle gibt über Nostr oder sowas, wie man Value-for-Value-Boosts regelmäßig machen kann. Also nicht nur wie beim Streaming, dass du sagst, ich höre diese Folge und währenddessen wird pro Sekunde irgendwas abgebucht.
Ach so, noch extra. Also
ja, ja, bei Boost kannst du halt eine Nachricht mit dran setzen.
Ja.
Und das ist immer aufgetaucht. Und das war total faszinierend, weil ich habe das immer nur bekommen und dachte so, okay, aber scheinbar ist das eine Hörerin oder ein Hörer, der oder die unser komplettes Archiv von hinten nach vorne jetzt durchgehört hat, weil jetzt kommt langsam nichts mehr, also vielleicht dann bald wieder. Aber ich fand das so schön, weil ich habe immer, diese Boosts kommen halt als eigenständige Nachrichten und das waren bestimmt 100 oder sowas.
Nicht schlecht.
Und das ist die Frage, ich weiß nicht, damit können wir uns ja vielleicht auch mal auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es denn eigentlich da gibt bei diesen. Ich habe in irgendeinem Newsletter nochmal gelesen, dass das jetzt so Fahrt aufnimmt, da so, es wirkt alles ein bisschen wie so, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Nicht Eselsbrücke, sondern wenn man etwas baut, was eigentlich nicht passt, so umgehen und sowas.
Ja, ich komme auch gerade nicht drauf.
Es ist Montagmorgen. Wir nehmen auf, wie heißt denn das so improvisiert. Irgendwie so, du baust drei Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören, aber irgendwie kriegst du es dann zum Laufen. Aber ich finde das ja, diese Abo-Modelle ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Grundstein auch für Content-Monetarisierung im Internet, dass das mal funktionieren kann. Und ja, bin ich gespannt. Also werde ich mich auch mal mit beschäftigen, welche Möglichkeiten es dazu gibt. Und zu Value for Value gibt es noch ein anderes kleines Thema, also mit einem kleinen persönlichen Dreh. Und zwar, kennst du die Plattform 1E9?
Ja.
Ja, das ist so, das war mal früher die deutsche Wired-Redaktion. Und die haben so ein Quiz gemacht am Ende des Jahres. Also da hast du auch so ein Abo, ne? Da zahlst du, ich glaube, 3 Euro im Monat und dann kannst du da die Artikel lesen und bist Teil von der Community und ist so ein bisschen zukunftsorientiert und ist eigentlich ganz nett. Und die haben so ein Quiz gemacht und ich bin Zweiter geworden.
Yes.
Beim Jahresquiz. Und als Zweiter darf man der Redaktion ein Thema sich wünschen von der Redaktion, was sie bearbeiten. Und da habe ich
gespannt, was du dir für ein Thema gewünscht hast.
Value for Value im Podcast-Bereich.
Oh, wow.
Weil ich dachte, also wir wollten es ja eh schon immer mal machen. Ne? Ich dachte, das ist, gibt es da was zu erzählen? Ich bin da selber noch nicht dazu gekommen. Und B, ist das ja eben nicht nur so ein Bitcoin-Thema, ne? Sondern das kann jeder, der einen Podcast macht, irgendwie kann das nutzen. Und eigentlich wäre das schön, es gibt ja auch, wenn du auf dieser Seite unterwegs bist, da gibt es ja 12.000 Podcasts, die das, glaube ich, jetzt schon haben.
12.000 jetzt schon?
Ich glaube, so in dem Dreh. Und das sind krass. Ja nicht, also klar sind viele Tech-Podcasts und sowas, aber das sind halt nicht, und viele sind Bitcoin-Podcasts, aber
ja, es eben nicht nur. Kann nicht 12.000 Bitcoin-Podcasts geben, oder?
Nee, und ich also wenn sich das so ein bisschen durchsetzt, ne, auch denn der durchschnittliche Bitcoin-Podcast-Hörer hört ja nicht nur Bitcoin-Podcasts, sondern auch andere Sachen. Und wenn der eh das in seinem Player drin hat, ne, dann würden die anderen, also dieses Henne-Ei-Problem, was man ja bei Bitcoin häufig hat, ne, oder bei digitalen Bezahlmodellen, Kryptowährung, der eine muss es annehmen, der andere muss es haben, um es ausgeben
zu können. Also
es
scheint schon mal eine Menge Leute anzunehmen. Das ist ja schon mal dann
die erste Ja, Hälfte und es ist halt der einfachste Weg, an Bitcoins zu kommen oder an Satoshis, ne? Also wenn du einen Podcast hast. So, ja. Weil du kriegst diese Kleinstbeträge, du musst dich nirgendwo, du musst kein Konto eröffnen, du musst nicht irgendwo BISC benutzen oder gleich viel Geld investieren, sondern um in diesen spielerischen Bereich reinzukommen, finde ich das super. Also deine ersten Satz dir zu verdienen, du hast einen Podcast sowieso gemacht oder vielleicht gibt es ja auch über diese Abo-Modelle andere Möglichkeiten und ich finde es. Also ich glaube, das ist so ein ganz besonderes Thema, wo man Bitcoin den Leuten ideologiefrei nahebringen kann, wo die Leute das verstehen und sagen, okay, ja, es gibt seit Jahrzehnten diese Ideen, wie man im Netz irgendwie sich finanzieren kann. Und Flatter ist ja jetzt, gibt es schon lange nicht mehr, ne, weil diese große Option, aber da wurden jetzt, glaube ich, die allerletzten Server von dem dreimal gedrehten Geschäftsmodell abgeknipst und nichts hat funktioniert. Und aber dieses Value for Value im Bitcoin-Bereich, das erfährt ja eine Traktion, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen Potenzial drin ist.
Schön wär's. Das wäre wirklich schön, weil du hast, glaube ich, neulich mal, warst du das? Ich glaube ja, irgendwie so ein Artikel auch gepostet, dass Podcasting an sich ja ein revolutionärer Akt ist irgendwie so.
Ne? Radikal,
ja. Radikal, ja, so, genau. Also, weil das ja sozusagen im Sinne des ursprünglichen Netzes ist, weil das ja tatsächlich noch dezentralisiert, da gibt's ja keinen Walled Garden. Es gibt natürlich Walled Gärten inzwischen sozusagen, ja, also irgendwie Apple und Spotify und so, aber man muss da die halt nicht nutzen und also es ist eigentlich noch sozusagen ein altes dezentrales Netzelement, wie man die heute eigentlich kaum noch hat.
Ja.
Und dazu würde das ja auch sehr gut passen, ne? Also das, um das sozusagen auch die Finanzierung davon zu erhalten. Also das wäre schon schön.
Es wäre ein bisschen cypherpunkig.
Auf jeden Fall.
Nee, und vor allen Dingen, ich habe das nur noch eine Randerwähnung. Ich habe gerade einen Newsletter gelesen, Hörensagen, wer sich für Podcast interessiert. Das ist ein ganz, ganz guter Newsletter in dem Bereich. Und da war so eine Kritik auch an Spotify und dass sie so eine Konferenz machen. Und bei einer Konferenz war irgendwie, hat die ganz provokant die Chefin da von so einem Bereich eröffnet mit ihren 10 Thesen, was sie an Podcast am meisten hasst. Und Platz 1 war die Obsession auf den RSS-Feed, wo auch die Kritik war, ja, naja, klar, wenn du so eine zentralisierte Plattform bist. Aber scheinbar gab es da auch wohl, weil es gibt so ein bisschen den Podcast-Winter in den USA und in Deutschland wohl auch, kündigt der sich so ein bisschen, die Produktionsfirmen gehen pleite, die Budgets werden gekürzt.
Ja. Nachdem es jetzt übelst hip war, sozusagen da Kohle mitzumachen jetzt. Also ja.
Und jetzt ist es aber, gerade dann, ne, wenn dann so ein Micropayment-Ding, was einfach genauso radikal ist wie der RSS-Feed, funktioniert im Netz, dann ist das doch eigentlich eine gute Nachricht.
Ja, lass uns hoffen, dass das sich durchsetzt. Das wäre sehr schön.
Ja, dann gibt's noch einen Nachtrag und zwar zur letzten Folge, dem Interview mit Danny Franzreb.
Fand ich übrigens ganz toll. Ich habe das Buch mir inzwischen auch gekauft.
Vielen Dank. Buch. Und du bist scheinbar nicht der Einzige oder die Einzige, weil es gab sehr viel positives Feedback und so die schönsten Nachrichten waren die, ich habe das irgendwie gesehen und dachte, das ist ein Thema, das interessiert mich nicht. Dann habe ich es gehört und jetzt finde ich es eigentlich richtig spannend. Ja, das ist sehr gut angekommen. Es wurden einige Bücher verkauft und das Feedback war positiv. Und ich war ja selbst am Anfang so ein bisschen skeptisch, was soll ich denn eigentlich mit ihm reden? Aber es hat sich so ein schönes Gespräch entwickelt und ich finde das Buch jetzt auch interessanter danach, nachdem ich so die Geschichten kenne, weil in dem Buch ist wenig Text. Kurzum, es gibt jetzt auch eine Ausstellung in Berlin. Das hat sich jetzt gerade ergeben. Wer dahin will, die startet am 28. März und geht bis zum 8. April. Also das Zeitfenster ist nicht groß. Dafür liegt es zentral in Mitte. Showroom von Expanded Art. Den Link packe ich noch rein. Und es gibt auch, glaube ich, am 28. ist da die Vernissage im Beisein des Künstlers.
Oh, da müsste man ja fast mal hinfahren.
Oh, ich könnte mir vorstellen, dass das interessant ist. Mhm. Es ist, vielleicht kriegst du allerdings so ein bisschen klack, wenn du da bist. Es ist wohl eine der wichtigsten Galerien für NFTs und Web3 und sowas. Also, aber es geht ja auch darum, diese großen Bilder auch zu verkaufen, damit Lenny auch so eine Reisen wieder machen kann, so eine Recherchen, die er ja selber finanziert hat.
Warum nicht?
So, das und dann der Nachtrag, das war so einer der kleinen Gründe, warum ich dachte, wir müssen uns nochmal unterhalten zu der vorletzten Folge, wo wir über den ETF gesprochen haben. Und ich frage mich so, mittlerweile lagen wir falsch mit unserer Einschätzung? Weil damals war der Preis irgendwie bei knapp 40.000 Dollar und jetzt...
Es ging sehr viel schneller, als wir dachten, meinst
jetzt du? Jetzt ist er bei 65 fast.
Die Timeline hätte ich auf jeden Fall nicht so eingeschätzt.
Also es ist ganz schön... ganz schön abgegangen seitdem.
Und das stimmt.
Lagen wir, würdest du sagen, wir haben es falsch eingeschätzt?
Haben wir irgendwas über das Zeitfenster gesagt? Kann sein, ja. Also vielleicht haben wir irgendwie sowas gesagt, wie das hat, da kann eine Weile dauern, es geht langsam oder so. Das habe ich offensichtlich oder wir falsch eingeschätzt, ja. Wenn es.
Also ich wollte es halt auch nicht glauben, ne? Du hast davor so viele Leute gehabt, die gesagt haben, oh, das ganze institutionelle Geld, das an der Seitenlinie wartet, nur um da reinzuströmen und sowas. Und das war so ein Part, den kann man so schlecht überprüfen, ne?
Ja.
Weil die ganzen, wenn es um technische Sachen bei Bitcoin geht, ne, du kannst zumindest da in den Papers dich ein bisschen durchgraben und aber das ist so ein, da muss man bestimmten Leuten glauben, die irgendwie Erfahrung in diesem Bereich haben und da war ich zumindest sehr skeptisch.
Auch. Ja, ich auch.
Ich lass mich auch lieber positiv überraschen, als dass ich dann so gehypt bin und dann klappt's halt nicht.
Ich weiß nicht, ob das, also ich vermute schon, dass es mit den ETFs was zu tun hat jetzt. Dieser Preisanstieg, das ist ja auch, bleibt ja auch zu sehen, wie nachhaltig das ist, ne?
Also das ist der Punkt.
Es ist jetzt ungewöhnlich, dass es so vor dem Halving schon so losgeht, aber das ist vielleicht auch erwartbar gewesen, wenn man drüber nachdenkt, so, weil das jetzt halt immer mehr Leute wissen. Das ist sozusagen so, wie sagt man, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Leute wissen ja, irgendwann wird der Bitcoin-Preis steigen nach dem Halving. Da kaufe ich doch jetzt schon Bitcoin. Und wenn das alle machen, dann steigt der Preis halt schon jetzt. Und die Frage ist, was passiert dann? Das weiß natürlich keiner.
Nach dem Halving ja erfahrungsgemäß eigentlich von den wenigen N gleich 3 Erfahrungen, die wir da haben, erstmal nicht viel.
Passiert erstmal nichts, nee. Aber die Frage ist, es ist ja jetzt schon vorher sozusagen, was passiert oder passiert gerade. Also während wir aufnehmen, sieht schon wieder aus, als könnten wir ein All-Time-High bekommen.
Wobei da ja auch die Leute wieder rechnen und sagen, ja Moment mal, du musst ja die Inflation einrechnen. Das All-Time-High in Kaufkraft ist eigentlich erst
65.000 gerade.
Montagmorgen jetzt, hier.
Montagmorgen, ja, klar, es ist mal was, wie du das rechnest und so. Es ist auch erstaunlich schwer. Ich glaube, es weiß auch niemand so richtig, was das All-Time-High ist. Es gibt doch nicht so das eine All-Time-High. Ich glaube, es gibt so diese mythische Zahl 69.420, aber ich weiß nicht, ob die wirklich irgendwo erreicht wurde.
oder einfach gemimt.
Oder einfach nur gemimt. Es ist nicht so richtig klar. Kommt immer darauf an, wie du das dann misst, ob du dann jetzt auch den Tagesschluss misst oder irgendwas oder Wochenschluss oder Monatsschluss oder dann. Also was wohl so war, ist, dass diese wirklich hohen Zahlen, also hohen, also irgendwie 69.000 oder so, waren wohl so nur so Wicks. Also das waren Sachen, da war der Preis nicht länger, nicht tagelang, sondern nur mal so ganz kurz und dann ist er sofort wieder runtergefallen. Habe ich noch nicht gelernt, was Wicks bedeuten, ja. Dass dieses.
Wie wird das geschrieben?
W-I-C-K-S. Also das ist so du hast diese Kerzengrafen, da gibt es ja diesen dicken Balken, das sind die Kerzen und die Wicks sind also die, der Docht ist das, was oben oder unten rausguckt aus dieser Kerze. Und wenn das, je länger das ist, desto mehr bedeutet das sozusagen, desto volatiler es ist, weil das heißt sozusagen, also wenn es nach oben zum Beispiel rausguckt, ganz weit lang, dann heißt das, dass innerhalb dieses Tages ein viel höherer Wert erreicht wurde, als nachher am Abschluss des Tages war sozusagen oder am Anfang des Tages.
Der Ausreißer.
Das sind sozusagen so, es war mal kurz woanders, aber weder am Anfang noch am Ende des Tages war es irgendwie so hoch. Und das ist wohl meistens ein Zeichen, dass es irgendwie jetzt demnächst dann ganz stark runtergeht oder so, weil da hat man nochmal jemand probiert, ganz übelst zu pushen und dann hat er nicht geklappt und dann, also irgendwie so, es ist so, also so richtig hoch. Also wir sind jetzt in dem Bereich bei 65.000, wo es eigentlich eine Weile war, aber viel höher war es auch nicht. Aber so genau weiß es keiner.
Nee, wir wissen, dass es nicht bei 70 war. So.
Genau.
So ich glaube, wenn eine 7 vorne steht, dann kann man sich sicher sein, in Dollar jetzt gerechnet, dass es die ganzen, wenn man so Social Media wird ja gefeiert, jede einzelne Währung, die jetzt ihr All-Time-High feiert
und so. Ja, genau. Das ist dann oft auch gar nicht so leicht zu sagen, ob jetzt Euro schon war oder nicht.
Und, nee.
Schwedische Kronen habe ich als letztes gelesen, war wohl irgendwie, aber ja, ich weiß nicht. Also, da gehen die Quellen auseinander.
Aber die Frage, also was ja wirklich auch interessant ist, dass es nicht in der Öffentlichkeit passiert bisher.
Ist nicht, ne?
Also in den Medien habe ich jetzt noch wenig Berichterstattung gesehen.
Also ja, in Finanzmedien schon.
Ja, Finanzmedien, aber so in der breiten Öffentlichkeit auch.
Das ist noch nicht so richtig
angekommen. Auch die, ich habe neulich geguckt und dachte so, wo stehen wir denn eigentlich im Mempool bei den Transaktionsgebühren?
Die sind ja auch. Sind erstaunlich wenig, ne?
Die sind ja bei 13 Satz oder
so. Was sowas. Ja wieder ein Argument dafür ist, dass die ETFs hier der Punkt sind, ne? Weil, ich meine, wenn jetzt die ganzen Einzelanleger alle selber Bitcoin auf der Chain kaufen würden, hätten wir vielleicht ein Problem auf der Chain, aber wenn die alle nur ETF-Zertifikate kaufen, dann ist das, glaube ich, völlig egal. Das merkt der Mempool dann nicht.
Ja, wobei, wenn du es auf der Börse kaufst, passiert ja auch nichts. Erstmal.
Ja, wenn du es nicht abziehst, ja, stimmt wahrscheinlich.
Mhm. Auf der anderen Seite sind ja die Zahlen der ETFs relativ transparent. Und da hört man ja auch immer, dass von einem Rekord zum nächsten gerannt wird.
Die sind wohl sehr, sehr, sehr beliebt, kann man schon sagen.
Ja. So, dass 9.000 oder dass das Zehnfache an Bitcoin pro Tag gekauft wird von dem, was die Miner erzeugen. Plus dann noch so ein bisschen dieser Hype, der da drum gemacht wird. Dann hat MicroStrategy jetzt nochmal irgendwie groß nachgekauft. Ich weiß nicht, 3000 Bitcoin oder sowas. Und
ich habe schon wieder gekauft?
Okay. Ja, es ist so ein bisschen, also es besteht der Hype, aber noch irgendwie in der eigenen Bubble drin.
Ja, ja.
Und das ist jetzt die Frage, wenn das, ob jetzt was passiert, ob nochmal, wie heißt das, Retail aufspringt, also der
Kleinverbraucher. Das ist halt die große Frage, ob der Retail, genau, also viele, ich glaube, die eine These, die ich jetzt gelesen habe, ist, dass viele damit rechnen, oder dass einige Leute damit rechnen, dass das Retail genau dann einsteigt, wenn das All-Time-High fällt. Weil das dann kommt es halt wieder in allen Zeitungen.
Ja.
Oh, das All-Time-High, es ist wieder höher. Und dann soll man jetzt noch einsteigen, habe ich auch schon gelesen. Dass ich, soll man jetzt noch einsteigen? Das ist immer so, das ist so das, was in Jahren.
Der Klassiker unter den Fragen.
Dann gibt's immer Timo Emden vom, wie heißt er?
Emden Research.
Emden Research, der dann erklärt, es könnte hochgehen, aber auch runter.
Ich glaube, du musst das erklären mit Timo Emden von Emden Research. Das ist so, das ist auch ein kleines internes Meme im Netz.
Das ist richtig, ja. Das ist so, Timo Emden ist so ein geheimnisvoller Mensch, bei dem wir nicht so sicher sind, ob es ihn wirklich gibt, den niemand in der Community je gesehen hat. Aber er ist scheinbar ein großer Bitcoin-Experte und wird immer in allen Artikeln in der Finanzpresse zitiert, wenn es um den Bitcoin-Kurs geht und den Bitcoin-Preis. Und er sagt dann immer so Sachen wie, die Anleger könnten noch mehr begeistert werden. Er spricht ausschließlich im Konjunktiv und ist von dieser geheimnisvollen Firma Emden Research, die niemand kennt.
Also Timo, wenn du uns zuhörst, melde dich doch mal.
Wir würden ja gerne mehr über dich erfahren.
Wir würden gern im Indikativ mit dir reden. Okay, also ETFs, ja, hätte ich nicht so erwartet, aber ich beschwere mich jetzt auch nicht. Obwohl, ich habe so ein bisschen nervt mich dieser Kurshype auch, dass das jetzt so schnell ging.
Ja.
Weil es überlagert wieder alles und es macht mich auch irgendwie wuschig, ohne dass ich das will. So, weil jedes Mal, wenn ich das Internet anmache, stoße ich schon wieder da drauf in dem Newsletter oder in Social Media oder sowas, weil ich halt in dieser Blase unterwegs bin. Ich habe das Gefühl, ich kann mich wieder nicht so auf die normalen Sachen konzentrieren. Ein bisschen ist dieses The grass is always greener on the other side. Eigentlich wünsche ich mir gerade so ein bisschen auch diese ruhigeren, niedrigeren Kurse zurück, weil dann wieder dieses, ja, lass uns was bauen und hier eine schöne Idee und wir diskutieren darüber und zurzeit ist aber alles nur so, wow, neues All-Time-High in schwedischen Kronen und hier und da und was passiert als nächstes, das finde ich so ein bisschen anstrengend.
Aber ja, das ist schwierig und man kann auch keine Öko-Miner mehr kaufen, weil alle Miner natürlich jetzt auch durch die Decke gehen, das ist schrecklich.
Ah, siehst du, diese ganzen Verwerfungen, die da auch wieder entstehen. Dadurch.
Ja, ja, es geht alles wieder. Aber wer weiß, also kann ja sein, dass es nur eine kurzfristige Sache ist, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Anstieg seit unserem letzten Podcast.
Naja, das war 29. Januar ist der, glaube ich, rausgekommen jetzt. Also Februar, ja.
Der Februar war ja, also ich glaube, der Februar war, glaube ich, die größte Monthly Candle, die je passiert ist.
Ja,
20.000 nach oben einfach mal.
Ja, das ist ja der Unterschied jetzt. Also jetzt sind wir bei 25 Differenz. Oha, aber mir hat es sehr gut getan und darüber wollen wir heute ein bisschen reden noch in diesem Podcast, das Buch The Genesis Book zu Ende zu lesen.
Ja, okay, das hat dir sehr gut getan.
Ja, weil das nämlich mich wieder geerdet hat in diese Zeit, als Bitcoin einfach noch nicht existierte und nur eine Idee war. Und es war eigentlich eine super abstruse Sache, ne? Du liest dieses Buch, wie die Leute regelmäßig scheitern daran, so ein privates E-Cash zu entwickeln und unglaublich frustriert sind, und gleichzeitig guckst du immer rein nach einem Kapitel, ach, der Bitcoin-Kurs ist schon wieder 1000 Euro gestiegen, und es ist einfach nur so abstrus, weil ich meine, heute so ganz viele Leute in der Community und man selber denkt das ja auch, so Bitcoin war unausweichlich, ne? Das musste entstehen und irgendwas musste da kommen, und das ist so logisch, ne? Wie man das zusammengebaut hat, ja klar, da machst du hier ein bisschen Proof of Work und dann hast du so ein Konsensmodell und sowas, aber wie unwahrscheinlich das war, also wie selbst für diese Leute, die daran gearbeitet haben, wie frustriert die ja auch irgendwann waren, dass es einfach nicht funktioniert, und was das für eine Singularität ist, dieses Bitcoin, das wird einem da nochmal ein bisschen klar.
Ja, also das war ja, also für mich war das ja was, auch damals war das total erstaunlich, weil das eben so dezentrales Geld, also Geld ohne eine zentrale Stelle in der Mitte zu haben, machen, war für mich ein Projekt, was wir alle auch schon aufgegeben hatten.
Ja.
Weil es geht halt nicht.
Ja. Ja.
So, dann ging es plötzlich doch. Und das war schon ein großes, großes Ding.
Hast du eigentlich diese Listen gelesen? Eine von denen?
Diese E-Mail-Listen? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu jung dafür. Also ich war schon sehr nah an diesem Thema dran, so Privatsphäre, Technologien und so. Und wie gesagt, auch ich habe auch über dieses Problem selber nachgedacht und auch über Proof of Work und all so Sachen. Aber ich kannte diese Mailingliste nicht tatsächlich. Das ist einfach diese Cypherpunks sind einfach alle, glaube ich, so 10 Jahre älter als ich mindestens. Und da will sie nicht.
Das ist so ein bisschen, also
Außer Peter Todd. Der hat das schon mit 14 oder so gemacht. Das war echt krass. Der ist ja so, der war, glaube ich, wirklich schon auf diesen Mailinglisten und diesen Dingen mit 14 oder so. Der war so, der ist, ich schätze, ungefähr so alt wie ich, weiß ich nicht. Aber der war einfach schon.
Na, Marty Malmi ja auch. Der war ja auch irgendwie, wie aus den gerade erst erschienenen E-Mails, die er jetzt bereitgestellt hat, aus seinem Kontakt mit Satoshi.
Stimmt, der muss auch noch.
War der auch ein Student?
Der war auch super jung, ja. Mhm.
Als der da drauf gestoßen
ist. Richtig, ja.
Also um nochmal das kurz zu erklären, wir reden über The Genesis Book von Aaron van Weerdem, das am 3. Januar jetzt erschienen ist und das die Vorgeschichte von Bitcoin erzählt, was quasi mit Bitcoin endet letztlich.
Und das ist ja gerade so aktuell, weil jetzt in diesem, da kommen wir noch drauf, in dem Craig-Wright-Prozess kommen ja jetzt auch gerade wieder neue E-Mails und so raus.
Weswegen der komplette Satoshi, es gibt ja dieses Buch, The Book of Satoshi, das musste eigentlich jetzt wieder ergänzen in der Neuauflage, weil jetzt so E-Mails noch auftauchen. Und dieses Buch, was ja eigentlich die gesammelten Texte von Satoshi hat, jetzt nicht mehr die gesammelten Texte hat, weil es noch E-Mails gibt, weitere. Na, wie auch immer. Also es gibt dieses Buch, The Genesis Book, und es ist, wir haben das schon ein bisschen gefeiert, als das rausgekommen ist und wir es angelesen haben, und ich muss sagen, immer noch absolute Kaufempfehlung. Es ist ein sehr gutes Buch und ich würde es fast jedem empfehlen, als erstes Bitcoin-Buch zu lesen.
Als erstes Bitcoin-Buch, ja? Ich bin nicht so sicher. Also ob das sich so gut liest für jemanden, der da jetzt noch nicht so furchtbar interessiert dran ist oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe tatsächlich, schon ein paar Wochen wieder. Und naja, ich glaube, für mich wird es am Schluss eher langweiliger als am Anfang.
Ja, aber du weißt ja auch
schon. Weil ich das alles schon weiß. Ja. Die älteren Sachen nicht so sehr, die krassen Vorläufer halt. Ne? Ja. Die sind mir halt neuer, der Rest, ja.
Gibt's denn etwas, fangen wir mal anders an, gibt's etwas, was du gelernt hast aus diesem Buch, weil du gesagt hast, wow, das war mir wohl nicht so bewusst?
Ja, ich glaube schon. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Also gerade am Anfang hatte ich diese Momente öfter sozusagen, wo es diese Cypherpunks und auch Hayek und so werden halt sehr detailliert beschrieben.
Oder Kryptographie halt so ganz am Anfang, wie überhaupt.
Ach ja,
freie Lizenzen und sowas.
Ja gut, das wusste ich alles. Da war ich dabei sozusagen. Also nicht dabei, aber das war mir sehr nah. Also dieses Richard Stallman und so, diese Open Source Bewegung, Free Software Bewegung, so das wusste ich alles sehr gut, aber Cypherpunks und so, das liegt mir jetzt nicht so nah, deswegen ist das fand ich ganz spannend, und Hayek wird halt natürlich, das ist natürlich auch so ein Punkt, über den man dann reden kann, wie Hayek dargestellt wird, aber der wird halt sehr, sehr, sehr menschlich dargestellt, sagen wir mal so, sehr als Person, vielleicht auch sehr einseitig dargestellt, weiß ich nicht.
Na, lass uns über Hayek nachher noch ein
bisschen. Reden wir nachher drüber. Aber da waren viele Sachen dabei, die ich nicht wusste und die ich spannend fand, so. Also wie man, das ist halt die Frage, ne? Also wie viel Färbung ist da auch drin, ne? Aber ich glaube gerade so über das persönliche Leben von vielen der frühen Akteure, also auch jetzt Diffie und Hellman, also jetzt für die Kryptografen und so, ne? Also das ist spannend. Also das sind spannende Geschichten einfach so, was die Leute motiviert hat. Das sind natürlich einfach Geschichten, muss man natürlich auch so sagen.
Ja, es sind unglaublich komplexe Themen runtergebrochen auf so die Motivation von Leuten. Und es ist total nachvollziehbar gemacht, warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Ich finde das so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, dass das nicht nur ein Buch ist, das erklärt, was Bitcoin ist, sondern warum Bitcoin ist, wie es ist. Und das so ein bisschen, dass selbst diese, ich meine, Kryptografie, da hat man immer so eine Vorstellung von, ja, das ist irgendwie abstrakte Nerds, machen da irgendwie was, aber dass das tatsächlich ja auch genauso Menschen sind, die eine Familie haben, die ein Leben, die irgendwie Interessen haben und so und die das aber als wichtig erachten.
Dass das ein großes revolutionäres Potenzial hatte, immer schon. Ne? Ja. Also dass es eine große, eine ganz politische Idee war, schon immer sozusagen, ja, also Kryptografie ist ja was total Abgefahrenes. Es ist ja was sozusagen, was zu der Zeit, als es erfunden wurde, war das was halt nur Spione und Militär gemacht haben. Ja? Ja. Und jetzt kann das jeder machen und das ist schon ein großes Ding. So.
Ja, nee, und vor allen Dingen, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, dieses Rückblicken, wirkt das alles so einfach, war ja logisch, dass man das so entwickelt hat. Aber es wird so schön, finde ich, nachvollziehbar gemacht, wie die Leute vor diesem Problem stehen oder dieses Potenzial sehen, aber sich erst die Lösung komplett einfallen lassen müssen. Wie man irgendwie, also dieses Chaumian, eCash und sowas und Remailer und wie man diese Merkel-Trees und Hashes und alles, ne? Wir lesen da heute Bücher drüber und denken, ja, ist ja ganz logisch, dass man so macht und so funktioniert's. Aber wenn du sagst, ich habe hier was und es gibt noch überhaupt keine Lösung und ich weiß noch gar nicht, wo ich das anknüpfe und ich lasse mir aber was einfallen, und dann funktioniert das. Und dann kommt der Nächste und das wird auch so schön dargestellt, wie sich das so, wie der eine den anderen inspiriert hat, wie wirklich jeder nimmt irgendwie so ein Teil und sagt so, ach, du hast das gemacht, das würde bei uns super gut reinpassen, komm, wir tun uns zusammen und so.
So ungefähr, ja. Es ist zumindest eine Geschichte. Also wie das dann, also klar, also wie das alles zusammenpasst. Und ich finde, was ja auch klar wird, ist, dass es da ganz viele Fehlversuche auch gab. Ne? Ja. Also das, wie gesagt, das zum Beispiel sowas wie Chaumian eCash, das hat ja über Jahrzehnte war das quasi der einzige Ansatz, sowas in der Richtung zu machen. Und dann wird halt im Prinzip auch gezeigt, wie das kaputt geht, warum das nicht funktioniert hat. Ne? Also man weiß es ja natürlich immer noch nicht genau, warum das nicht funktioniert hat, aber es gibt verschiedene Theorien, die da gesagt werden. Ne? Ob es jetzt nur das Ego von Chaum war oder ob es einfach war, dass das einfach keiner haben wollte, weil niemanden Privatsphäre interessiert hat.
Ja.
Oder ob es am Ende war, weil es einen zentralen Punkt gibt, den man angreifen kann, sozusagen. Und das war ja bei anderen Systemen wie Liberty Reserve und so. Also es wird schon gezeigt, sozusagen, das ist nicht so, da hat sich jemand diese Frage gestellt, dann hat es gelöst und ist gut, sondern die Leute haben das über 30 Jahre, 40 Jahre probiert und es hat nicht geklappt. Und dann hatten sie es eigentlich schon aufgegeben und dann kommt plötzlich jemand, den niemand kennt und der erfindet dann das, was funktioniert. So,
ne? Ja, das ist super weird. Aber bei dem DigiCash habe ich mich auch noch, fand ich es auch faszinierend zu sehen, wie viele Leute da auch gearbeitet haben.
Ne? Ja.
Also wie so diese Verknüpfungen sind, dass die dann irgendwie sich so ein bisschen interessiert haben, über diese Mailinglisten kommuniziert haben und dann sind sie in Amsterdam und sind im Startup und dann sieht man aber auch, dass sie sagen, dass die Chemie funktioniert irgendwie nicht. Ne? Ich habe ganz andere Vorstellungen davon, als wie das hier läuft und sowas und dann gehen sie wieder raus und machen ihr eigenes Projekt und das habe ich zum Beispiel, war für mich sehr lehrreich zu sehen. Früher halt, wenn man darüber geredet hat, wo kommt Bitcoin her, dann hat man gesagt, so die Cypherpunks. Und dann war das so ein Begriff, der so eine homogene Masse quasi dafür stand. Und die hatten alle die Ideen und alle die Ansichten. Aber ich habe hier wirklich gelernt, auch wie kontrovers auch teilweise Meinungen waren, wie unterschiedlich. Ne? Die einen waren Libertäre, die anderen haben gesagt, nee, würde ich mich eher in Richtung Sozialist sehen. Und dass das auch sehr unterschiedliche Charaktere waren, dass es halt auch diese Extropiana, würde man vielleicht sagen, gab und diese Cypherpunks. Und dann gab es die Leute, die aber mehr an Kryptographie interessiert waren. Und dann gab es die Leute, die sich getroffen haben und welche, die gleich komplett anonym waren. Und dass das eigentlich diese Arena aus vielen Interessen, die wir auch in Bitcoin sehen heute, dass das damals auch schon auf dieser Mailingliste war in gewissem Rahmen, die aber irgendwie so ein gemeinsames Ziel hatten oder so ein gemeinsames Interesse, an dem sie gearbeitet haben und dass das wirklich so eine heterogene Gruppe war und auch diverse, ganz unterschiedliche Charaktere und das macht das irgendwie auch nochmal, holt das raus aus diesem Jahr, dass da waren halt irgendwie die Cypherpunks und die haben das gemacht und man kriegt durch dieses Buch auch diese Zeit richtig in Erfahrung, ne? Wie viele Jahre sie daran gearbeitet haben, wie viele unterschiedliche Projekte entstanden sind, wie sie gescheitert sind, wie auch das mit so einer Mailingliste, ob man die moderieren soll oder nicht, so was da auch so für Probleme drin sind, fand ich super, da einzutauchen und das so nachzuvollziehen, dass das wirklich Menschen sind, die irgendwie da miteinander interagieren an der Stelle.
Ja, ah ja, absolut.
Und nicht nur Wissenschaftler, die dann irgendwas machen. So, und auch wie viel Zeit die da aufwenden und ja, was habe ich mir aufgeschrieben? Weirde Typen, viele Meinungen. Nee, was ich mir noch aufgeschrieben habe ist, und deswegen hatte ich dich gefragt, ob du mit dieser Liste Kontakt hattest, weil ich, als ich zum ersten Mal gehört habe, ja, da gab es diese Liste damals und was mir so ein bisschen klar geworden ist, das Internet war damals ja auch noch viel kleiner oder so ein Netzwerk. Also was ich mich gefragt habe ist, war es sehr wahrscheinlich, dass man auf diese Liste stößt? Weil wenn du heute sagen würdest, da gibt's irgendwie so eine Newsletter-Liste, da würde niemand zufällig drauf stoßen. Aber so wie ich das aus dem Buch gelesen habe, ne, gab's ja eh, Computer war sowas ganz Besonderes. Und dann hattest du an deiner Uni deine Labs und später hattest du dann Glück, wenn du zum ersten Mal Zugriff auch auf einen kleineren Computer hattest, dass du früher oder später, wenn du ein Interesse daran hattest, schon auf diese Listen gestoßen bist und dass das nicht ganz so weird ist, da drauf gestoßen zu sein, vielleicht wie es heute klingen mag, wenn man sagt, ey, das war so Krypto-Anarchie, na, da bist du in irgendeinem Subgruppenbereich von einer Subgruppe irgendwie im Netz, aber das war halt die Schnittmenge der Leute, die sich damals intensiv mit Computern auseinandergesetzt haben.
Das stimmt, ja.
Oder denkst du, es gibt da noch eine große Gruppe von Leuten, die sich auch mit Computern auseinandergesetzt haben, die aber nicht in diesen Gruppen waren. Also ja, wie zwangsläufig ist man da drauf gestoßen?
Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig war, aber ich glaube schon, dass du schon recht hast, also dass es eine Zeit gab, wo das Internet sehr viel überschaubarer war. Das war aber sozusagen auch vor meiner Zeit eigentlich. Ne? Also es gibt diesen Begriff des Eternal September, ne? wo es gab so, ich weiß gar nicht, um welches Jahr es da geht, es muss irgendwann in den 90ern gewesen sein, 98 oder was, oder ich weiß nicht, als AOL dann kam, glaube ich. Da gibt's ja diese Idee, dass vorher waren wirklich nur sozusagen Leute, die das wirklich interessiert hat im Internet, Leute an Unis eigentlich. Und dann gab es halt irgendwie AOL, das kam und haben das als Massenphänomen ausgebreitet und dann haben die am Anfang, das war so im September und dann haben die Leute angefangen, oder es kam irgendwie, ich glaube, es kam irgendwie jedes Jahr im September kamen die neuen Leute, die ins Internet kamen, weil dann halt die neuen Leute an die Unis kamen. Und dann war es dieses Jahr, kam aber AOL und nicht die neuen, und dann kam halt, und das hat nicht mehr aufgehört, der September. Ja. Die haben halt angefangen, den Newbies zu erzählen, wie sie sich benehmen müssen im Internet sozusagen, weil hier benimmt man sich halt so und so, aber es hat halt einfach nicht aufgehört, die Newbies sind einfach immer mehr Newbies gekommen und irgendwann konnte man denen nicht mehr allen erklären, Netiquette und so, also wie man sich benimmt und dass man das und das nicht macht. Und das war, glaube ich, eine Zeit, also da war das tatsächlich noch, da kannte jeder jeden wahrscheinlich im Internet irgendwie so, und das war aber auch vor meiner Zeit, ja. Also ich glaube, das, ja, ich denke schon, dass es so eine Zeit gab, wo man wahrscheinlich davon gehört hat, dass es sowas gibt, ja, weiß ich nicht.
Zumindest war die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer als heute irgendwie, außer du weißt genau, wonach du suchst und wo du danach suchst im Internet, so.
Ja.
Also, okay, was ich auch super interessant fand an dem Buch, war nochmal diese Beschreibung der Crypto Wars. Das hatte ich auch, das sind so, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, ach so, ja. Also Kryptographie, noch Krypto mit Kryptographie.
Ja, ich musste gerade nachdenken, welche du jetzt meinst.
Sorry. Nee, aber das sind so Bruchstücke an Informationen, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, die man immer mal irgendwie hört und sowas, ja. Mhm. Aber man kann das nicht so genau verbinden und da aber auch diese Geschichte nochmal, dass das gar nicht so lange her ist, dass das Exportieren von Kryptographie-Protokollen ähnlich schwerwiegend war wie Waffenexport aus den USA.
Also daran erinnere ich mich tatsächlich an, dass, als das verhandelt wurde. Das war, glaube ich, so in der Zeit, als ich studiert habe.
Da ja, guck mal, das ist aus heutiger Sicht ist das so abstrus. Ne? Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen.
Ist das so verrückt?
Es klingt so strange.
Wir haben ja jetzt ganz ähnliche Diskussionen wieder. Das gab es ja seitdem schon ein paar Mal wieder, dass Politiker versucht haben, ähnliche Dinge durchzusetzen. Ja, jetzt gibt's halt so, in der EU gibt's jetzt Chat-Kontrolle oder so. Da gibt's irgendwelche Gesetze, die sagen, Chats müssen irgendwie kontrolliert werden nach bestimmten Dingen. Ja, das ist auch sowas. Sehr ähnlich wie dieser Clipper-Chip, den die damals ja geplant hatten. So, da gesagt hat, ja, also jede Verschlüsselung muss irgendwie brechbar sein. Das ist ganz ähnlich. Und die grundsätzliche Einsicht ist, das geht halt gar nicht. Ja? Also das kann man nicht machen, ohne gleichzeitig Mathematik zu verbieten im Prinzip.
Ja.
Und das also und damit auch freie Rede zu verbieten im Prinzip. Und also das wurde eigentlich damals eigentlich alle Male geklärt, aber es ist das hat sich nicht durchgesetzt, dieses Wissen in der politischen Sphäre, glaube ich, aber es wird immer wieder versucht.
Okay, aber also finde ich auf jeden Fall schön geschildert in dem Buch, wie sie dann auch gesagt haben, naja, dann machen wir den Algorithmus hier, weil es gibt den zweiten Zusatz der Verfassung oder sowas, ist der zweite mit Redefreiheit
und wir drucken den
Code auf T-Shirts und
oder auf Bücher. Sie haben es einfach in ein Buch gedruckt und haben die Bücher dann exportiert.
Ja. Also,
Bücher kann man halt nicht verbieten in den USA, das geht halt nicht.
Und wie gesagt, das sind die Geschichten, während gleichzeitig der Preis irgendwie so explodiert und man das Gefühl hat, es ist alles nur noch purer Wahnsinn, fand ich das sehr angenehm zu lesen und da nochmal in so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber in so eine eigene Welt einzutauchen, mir fehlen an der Stelle fast die Worte.
Naja, nee, ich finde es halt schön, sozusagen nochmal darauf zurückzukommen, worum geht's eigentlich?
Ja.
Warum machen wir das eigentlich? Was hat uns irgendwie oder die frühen Leute an Bitcoin begeistert? Ja, es war jetzt nicht Matt Gaines, sondern es war eigentlich was ganz anderes. Es war eigentlich so ein Problem zu lösen, was wichtig erschien. Ne? Dass man irgendwie, also weil das wäre halt schön, ein Geld zu haben, was funktioniert ohne eine Zentrale in der Mitte sozusagen. Aus verschiedensten Gründen. Die Leute haben auch verschiedene Gründe dafür, dass das wollen. Ja, ich meine, das ist vielleicht eine Schwäche des Buches. Oder weiß ich nicht genau. Nein, auch nicht wirklich. Weil man sieht ja schon, dass die Cypherpunks da verschiedene Gründe für hatten.
Ja. Es ist aber immer wieder als notwendige Bedingung aufgetaucht, ne, dass sie sagen, die Projekte, die wir vorhaben, sei das jetzt irgendwie, wir wollen uns im Cyberspace unser eigenes kleine Zitadelle bauen oder sowas. Und dann brauchen wir auch Geld. Bis hin zu, weiß ich jetzt auch nicht, dass immer wieder taucht es auf, man muss irgendwie, wenn Informationen zum Beispiel gehandelt werden sollen im Internet, brauchst du irgendwie ein Zahlungsmittel. Und mit diesen, dass sie sich nicht einig waren, ich glaube, das ist ja auch so am Anfang bei diesen, gerade Tim May wollte ja sehr im Cyberspace was machen und Hal Finney war aber auch so, ja, das war alles nett, aber mein physischer Körper ist halt irgendwo in einem Staat, ne? Also das wird schon klar, glaube ich, dass sie da auch teilweise konträre Meinungen haben. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr ausarbeiten können, finde ich jetzt aber nicht so.
Weil es fängt halt ja mit Hayek an. Mhm. Da geht es halt ganz klar um diese eine Vision sozusagen von freien Märkten und das ist schon eine sehr libertäre Vision irgendwie. Aber es wird dann auch klar, dass nicht alle Leute Bitcoin deswegen spannend finden, weil es das diese Vision verkörpert, sondern zum Beispiel auch einfach, weil sie gerne ein nicht kontrolliertes, also nicht ein anonymeres Geld sozusagen haben wollen oder eins, was nicht beschlagnahmt werden kann oder so, oder so, wo weniger Kontrolle durch Staaten oder durch Kooperationen besteht. Ne? Mhm.
Ich fand auch wirklich interessant zu sehen, dass diese Eigenschaften, die sie haben ja irgendwann festgelegt, wenn wir digitales Geld haben wollen, digitales Bargeld, welche Eigenschaften muss das haben, dass sie sich das selber hergeleitet haben und nicht, dass es quasi die Ideen von Geld sind, die man aus dem Analogen kennt, die dann einfach übertragen werden. Also klar gibt es irgendwie Schnittmengen zwischen Scarcity, es muss irgendwie knapp sein, damit es als Geld funktionieren kann.
Selbst das ist, sieht man ja in dem Buch, dass das nicht allen Leuten immer klar war.
Ja.
Ne? Also viele Leute haben ja gedacht, ja, wieso, wir können doch einfach Geld ausgeben. Und dann.
Ja, also, oder auch die Frage, die oft diskutiert wurde, muss das irgendwie gebackt sein durch eine andere, durch Gold oder irgendwie, wo kommt der Wert her?
Das zieht
oder
sich ist also das etwas durch, diese Diskussion, nicht?
Ja.
Also man sieht, also die Leute sind da nicht einer Meinung.
Ja, und das ist aber auch, also interessant finde ich dabei, dass ich eben für digitales Geld eine andere, dass das nicht einfach abgeleitet ist, ne, sondern dass das entworfen ist für diesen digitalen Raum und daher andere Eigenschaften dafür gefordert werden und auch gewertschätzt werden und man anderen Maßstab anlegt, wann das funktioniert oder nicht, wann das die Kriterien erfüllt hat Und dass aber, ja, wenn wir jetzt die öffentliche Debatte über Bitcoin uns angucken, immer gesagt wird, ja, Bitcoin ist ja kein Geld, weil nach unseren analogen Regeln, ja, muss das das und das und das, aber das funktioniert nicht. Aber nach den Regeln der Cypherpunks ist es Geld, weil sie haben sich da eigene Kriterien erarbeitet. Und das ist so, das fand ich auch eine spannende Perspektive, da nochmal diesen Blick zu kriegen, okay, wir sind hier vor einem leeren Blatt Papier und gucken mal, was für uns die Kriterien sind, damit das funktioniert, damit wir die Visionen, die wir haben, irgendwie umsetzen können.
Ja, und vor allem sieht man ja auch, also es ist ja auch nicht ein Wünsch dir was, ne? Es ist ja auch, es hängt ja auch an den Möglichkeiten tatsächlich. Man sieht ja auch, also es wird halt was gebaut, was man tatsächlich bauen kann. Jetzt würde man, natürlich wäre es schön, wahrscheinlich, wenn Bitcoin auch gleichzeitig total weltstabil wäre, ja. Aber das steht halt gar nicht zur Auswahl. Man kann das nicht kriegen. Also dann verlierst du halt andere Sachen. Dann, ja. Du kannst nicht gleichzeitig ein Geld haben, was sozusagen, wo jeder die gleiche Möglichkeit hat, sich das zu besorgen und was nicht von jemandem kontrolliert wird und was gleichzeitig weltstabil ist von Tag 1. Wie soll das gehen? Also ja. Die Leute haben das halt versucht und das Bitcoin ist das Beste, was sie halt gefunden haben dafür. Man sieht halt, dass da wird dieser Rahmen der Möglichkeiten halt auch ausgelotet und dann geht halt auch nicht alles, was man sich vielleicht vorstellt.
Und super interessant ist auch zu sehen, wie halt so einzelne Ideen, sowas wie Proof of Work oder Hashen oder sowas, immer wieder in einen neuen Kontext gesetzt werden und so recycelt werden und gesagt werden, ah, das ist ein Konzept, das nutze ich mal hier und dann gucken wir, ob wir das so einbauen oder so. Ah, nee, es funktioniert auch nicht am Ende. Und das ja, also es beschreibt ja auch ganz gut, was tatsächlich die Innovation war, die Satoshi gemacht hat und was eigentlich das Recyceln von bestehenden Ideen waren. Ja. Also der Großteil ist natürlich, ich nehme vorhandene Bausteine und setze die neu zusammen, aber es gibt auch ein, zwei Sachen, ich kann es jetzt nicht genau.
Difficulty Adjustments zum Beispiel,
ja,
sowas, was in dem Sinne vorher so nicht gab.
Ja. Oder dass der Proof of Work und quasi das Hashen eher für den Konsens Algorithmus oder das Konsensmodell genutzt wird und nicht für Erzeugung des Geldes.
Für beides,
oder
ja. Sowas. Das wird halt für beides benutzt, genau. Also das ist gleichzeitig, dass es diese Doppelfunktion hat,
ja. Ne?
Dass es beides macht, sozusagen.
Also wer das wirklich verstehen will, dem kann man das dieses Buch nur ans Herz legen. Gerade dieser technische Teil ist halt sehr zugänglich und man kann ja dann immer noch. Also für mich als Laien, ich hatte früher in wenn ich Vorträge gemacht habe, gab es so ein kleines Paper Bitcoins Academic Pedigree.
Ja.
Und da war so eine Grafik dabei, die auch so ein Baum gezeigt hat, hier Nick Szabo mit den Smart Contracts und da Diffie Hellman und alles, wie das zusammengeführt hat. Und das ist, dieses Buch ist quasi die ausführliche Version, habe ich das Gefühl, dieser Grafik, dass
man sieht,
welcher Stammbaum quasi dazu geführt hat, dass Bitcoin entstehen konnte.
Das auf jeden Fall, genau. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, wie gesagt, am Schluss, als es dann wirklich um Bitcoin geht, dass diese eigentliche technische Erklärung, die ist sehr richtig, aber glaube ich auch sehr dicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die sehr schwer zu lesen ist, wenn man das zum ersten Mal diese Konzepte sozusagen wahrnimmt. Aber weiß ich nicht, also kann ich nicht
so richtig einschätzen. Ich fand es halt auch zum Ende hin ein bisschen, musste ich mich ein bisschen durcharbeiten, wenn so Sachen kommen, die du schon kennst.
Genau, ne? das ist dann schwer einzuschätzen für uns. Ne?
Ja. Weil
das lesen wir halt zum 100. Mal, so wie funktioniert Bitcoin.
Aber es ist ja nur ganz kurz, es sind ja nur zwei Kapitel, die sich tatsächlich mit Bitcoin beschäftigen. Eins, wo es um quasi das White Paper geht und die Veröffentlichung und das darum und dann noch eins, wo es tatsächlich um die Software geht.
Ja, also deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt so ein super Einsteigerbuch ist, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es sehr wertvoll, weil es halt die Motivation und die Ursprünge sehr gut erklärt, wo das herkommt und warum das wichtig ist und so. Ne? Und das
ja.
Finde ich schon.
Oh, und was ich noch gelernt habe, das fand ich tatsächlich auch einen interessanten Punkt, der mir so nicht klar war mit dem Genesis-Block. Ne, dass der Genesis-Block ja Teil der Software ist von Bitcoin, weil die Blockchain braucht einen Startpunkt.
Ja.
Und das Einfügen dieser einen Schlagzeile da drin aus der Times nicht nur eine politische Botschaft war, sondern quasi auch wirklich, wie man das aus Filmen kennt, wo so Erpresser, ne, du hast hier die Zeitung mit der Tageszeitung, dass gesagt wurde, okay, weil diese Schlagzeile da drin ist, kann ich beweisen, dass ich noch nicht pre-gemined habe.
Genau,
das ist ein guter Punkt. Ja,
das war mir auch nicht so klar.
Genau. Das fand ich faszinierend.
Guter Punkt, ja, das ist tatsächlich, das beweist, dass dieser Block, der erste Block, nicht vor dem 3. Januar gemeint werden geworden sein kann, sozusagen. Ja. Also der kann jetzt nicht schon.
Und eben nichts danach auch.
Genau. Ja. Das ist schon, gut, ja. Mhm.
Aber wo wir gerade über die Kapitel gesprochen haben, da muss ich auch sagen, ich finde, das ist ein super Buch, weil es auch super strukturiert ist. Also du hast diese, ich glaube 16 Kapitel sind es, die großen. Und es sind aber immer so kleine Unterkapitel.
Das fand ich auch super.
Es gibt eine ganz, ganz nachvollziehbare Struktur und roten Faden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Buch mir nochmal nehmen würde und sage, ich will nochmal was nachgucken, was nachlesen, könnte ich super leicht rausfinden, an welcher Stelle das war.
Ja, ungefähr. Und ich finde auch, das lässt sich halt gut in kleinen Stückchen lesen. Ich fand das sehr gut, weil es ist oft sehr dicht und sehr anstrengend tatsächlich auch teilweise zu lesen. Aber es ist halt nur so ein, zwei Seiten. Und das hast du dann halt immer, kannst du, oh, okay, jetzt mache ich mal eine Pause. Das ist ganz okay. Also
es ist ein sehr lesefreundliches Buch. Also es ist gut geschrieben und es ist gut strukturiert und alles. Und mir ist das halt so gerade aufgefallen, ich habe jetzt ein anderes Buch auf dem Schreibtisch bekommen, über dessen Inhalt ich jetzt gar nichts sagen will. Das ist von Mark Friedrich. Die Bitcoin-Revolution heißt es, glaube ich. Mhm. Und das ist sehr unhandlich. Es hat ein sehr großes Format und es ist sehr schwer. Ich hab's in die Hand genommen und dachte, ich wollte es eigentlich mitnehmen noch nach Hause aus dem Büro. Und ich dachte so, ich kann das jetzt nicht den ganzen Tag mit rumschleppen. Ich habe es einmal aufgeschlagen und es ist halt ein großer Zeilenabstand und ich denke so, man hätte es auch kleiner machen können von der Produktion her. Ob das der Verlag jetzt so
entschieden hat. Man hätte auch nicht unbedingt sein Gesicht aufs Cover drucken müssen.
Ja,
ich habe es nicht gelesen.
Ja, es gibt so Punkte, es gibt zwei Autoren, einer ist fett gedruckt, einer nicht. Ja, also da war es nur der Punkt, wenn ihr das lesen wollt, überlegt stark, ob ihr nicht das E-Book nehmen wollt. Weil das andere leichter. Ist echt, ja, das wiegt, glaube ich, über ein Kilo und das finde ich sehr unattraktiv. Und das Genesis-Book, ne, es wurde ja wohl auch, klar, bei so einem Buch wurden auch immer Sachen ausgelassen, die müssen rausgenommen werden, aber es hat eine gute Länge, es ist gut strukturiert. Man, wie du sagst, ne, da sagst du, oh, will ich das jetzt lesen? Ach, sind ja nur zwei Seiten, ne? Und schon ist man drin.
Erstaunlicherweise fand ich nicht, dass es so ein Page-Turner ist. Ich fand nicht, dass es sich schnell wegliest, weil ich es tatsächlich anstrengend fand zu lesen. Aber das ist ja auch irgendwie ein gutes Zeichen. Man lernt tatsächlich was dabei.
Ja, aber es sind auch krasse Themen. Das musst du dir mal überlegen, das aufzubereiten, was da drin ist.
Auf jeden Fall.
Von diesen ganzen kryptografischen Verfahren und warum das jetzt irgendwie relevant ist. Und also das ist, habe ich großen Respekt
dafür. Es erinnert sehr an wie heißt das von Paul Vigner? Digital Gold irgendwie.
Nee, das war Nathaniel Popper.
Nathaniel Popper war es, richtig.
Ja. Nathaniel Popper. Paul Vigner war Cryptocurrency.
Ah ja, okay. Ja.
Ja.
Nee, das meine ich von Nathaniel Popper, das meine ich. Also es ist einfach irre viele Quellen und man merkt irgendwie, dass sozusagen hinter dem Text noch wahnsinnig viel Recherche steckt, dass du das so, das ist.
Ja, es ist quasi
sehr kondensiert ist.
Der Vorläufer, weil da, wo das aufhört, fängt dann
Digital Gold an.
Ja, an und stimmt, erzählt bis 2013 die Geschichte von den Leuten, die es dann tatsächlich aufgegriffen haben.
Das ist richtig, ja. Das, glaube ich, ergänzt sich gut, vermutlich, wenn man das so. Also ich schätze, dass Digital Gold inzwischen noch viel mehr veraltet ist. Also das ist halt über einen sehr kleinen Zeitraum geht's da eigentlich.
Aber ja, was heißt veraltet? Es endet halt vor 11 Jahren.
Schreibt halt, ja.
Aber es ist ja trotzdem, diese Anfangsphase von Bitcoin ist ja schon auch mit die spannendste.
Ja.
So, weil wo alles,
find ich auch,
finden sich Leute, die da was mitmachen wollen und sowas. Und das wird ja auch, beschreibt der Aaron von Weirdum auch sehr gut, wie Bitcoin ja auch nicht auf Interesse gestoßen ist.
Absolut.
Oder viele Leute auch da Sachen kritisiert haben, die eigentlich da drin standen und wie viel Arbeit Satoshi gemacht hat, ohne dass das jemand wertgeschätzt hat. Nicht mal in dieser super kleinen Community so. Da gab es mal einen, der gesagt hat, ja, hier, mach das mal und so. Und aber er hat Software im Hintergrund geschrieben, jahrelang, und hat das versucht zu erklären, auch sehr ausführlich und sehr geduldig und was er da eigentlich macht. Und
wie wenig Anklang das in den ersten beiden Jahren so gefunden hat, ne? Also das hat ja wirklich keinen Menschen interessiert.
Na, weil seit 10 Jahren das brach lag, das Thema.
Ja, ja.
Und alle frustriert waren.
Weil es ja auch, glaube ich, einfach schon so ein sehr abseitiges Thema war. Das hat ja nur diese 100 Leute da interessiert, die auf dieser Mailingliste waren, sozusagen. Und die am meisten von denen haben auch gesagt, naja, das kann eigentlich nicht klappen, so wie du dir das jetzt hier auch vorstellst. Und also, dass der da nicht aufgegeben hat nach einem halben Jahr und gesagt hat, naja, okay. Weiß ich nicht. Ist eigentlich auch erstaunlich, ne? Das musst du auch erstmal bringen, dass du dann 2 Jahre lang passiert eigentlich sehr wenig an Interesse. Also, es ist schon mehr geworden dann, glaube ich, über die Zeit, aber ich glaube, so gerade 2009, da hat er ja im Prinzip auch allein gemeint, ja.
Ich meine,
so, weil es hat einfach keinen interessiert. Das musst du auch erstmal mal bringen, dass du dann
die Computer nicht abschaltest. Marty Malmi.
Naja, es gab so ein paar einzelne, und wirklich einzelne Leute, die man halt kennt jetzt auch. Ne?
Ja, also aber wie wichtig die auch tatsächlich sind, ne? Wenn die nicht, es wird ja auch im Buch so schön erklärt, dass Hal Finney immer, wenn er auf der Mailingliste geschrieben hat, sowohl nochmal zusammengefasst hat für alle anderen, was in diesem Vorschlag drinsteckt, als auch dann seine konstruktive Kritik da irgendwie eingebracht hat, der halt einfach ein super Kommunikator war und dem das am Herzen lag, da auch das anderen zu erklären und sowas. Und wenn solche Leute nicht gegeben, also wie viel Glück auch in Bitcoin steckt, dass manche Leute an genau der richtigen Stelle zur richtigen Zeit waren und das gesehen haben und wie knapp das vielleicht auch war, dass das einfach versandet ist. Oder ja, andersrum, wie viele bessere Bitcoins vielleicht versandet sind, weil sie nicht das Momentum hatten oder sowas. Weiß man ja auch nicht, ne? Was ich auf jeden Fall auch noch gelernt habe an der Sache ist, ich habe anders über diese Idee nachgedacht, wer eigentlich Satoshi ist. Beim Chaos-Kongress lief mal jemand bei der Bitcoin-Assembly rum mit dem T-Shirt We're all Satoshi.
Except for Kickwright.
Da sind wir uns einig. Right, ja. Aber ich dachte so, als ich das auch nochmal verstanden habe, wie diese Konzepte sich unterschiedlich beeinflusst haben, dachte ich, eigentlich ist es wirklich klüger, darüber nachzudenken, zu sagen, Satoshi ist keine Einzelperson, sondern es ist ein Gruppenprojekt. Ne? Es gibt zwar diese eine Entität oder Persona, die das veröffentlicht hat, aber wie viel Vorarbeit da drin steckt und was die Leute tatsächlich geleistet haben, um diese Bausteine erstmal zur Verfügung zu stellen, die dann Satoshi genutzt hat, das ist wirklich auch im Sinne dieser Reputation oder nicht Glaubwürdigkeit, was soll man, Impact, die Leistung, das anzuerkennen der anderen, die da drin steckt, dass ich für mich jetzt eher sagen würde, das ist tatsächlich Satoshi, sind all die Leute, die da dran gearbeitet haben und weil wirklich auch alle Leute, die seitdem noch da dran arbeiten und das weiterentwickeln.
Es ist natürlich ein schöner Gedanke. Ich meine, das ist natürlich bei allen Sachen so. Es gibt halt dann meistens irgendjemanden, auf den man zeigen kann, der hat das erfunden. Aber klar, das ist natürlich eigentlich immer so, dass das Fortschritt ist immer eine menschliche Leistung von ganz, ganz vielen Leuten, ja. Aber ja, das stimmt schon. Deswegen ist es völlig legitimer Ansatz zu sagen, wir sind alle Satoshi irgendwie, ja, weil man, das ist schon richtig, ja, weil natürlich gab es diese eine mythische Person oder Gruppe von Leuten, die das dann aufgeschrieben haben und gemacht haben, aber wer sagt, dass, also das waren auf jeden Fall ganz viele Leute vorher beteiligt und sind auch hinterher noch beteiligt und vielleicht waren es ja auch einige von denen, die sich zusammengetan haben, die das dann nachher fertiggestellt haben sozusagen.
Wobei ich das auch nach der Lektüre echt schwierig finde. Also wenn du siehst, wie die Leute mit ihrer Idee kommen und sagen, also sei das jetzt Nick Szabo oder Adam Back oder sowas, die ja ihr eigenes Konzept entwickelt haben, wie digitales Geld funktionieren kann und das überprüfen und verteidigen und dann, ich kann mir schwer vorstellen, dass eine einzelne Person von denen gleichzeitig Satoshi ist, weil du musst ja dann nochmal ein komplett eigenes Projekt nochmal entwickelt haben,
ja, ja.
Um das zu präsentieren, anstatt, also ich meine, jeder kennt das ja, wenn man eine Idee hat, dann arbeitet man daran und versucht, die weiter zu verbessern und dann aber parallel noch an einem ganz neuen Konzept zu arbeiten, was sich vielleicht auf deine bisherige Arbeit zu bezieht, ist ja, halte ich für so unwahrscheinlich, dass man das machen kann.
Ja, es ist irgendwie psychologisch komisch, ja. Also es ist schwierig zu erklären.
Ja, also ich habe gelernt, wie viel Arbeit halt auch in diesen gescheiterten Projekten drin steckte und wie viel Mühe und sowas und also mir hat es großen Spaß gemacht, das zu lesen, aber ich gebe dir recht, es ist nicht immer ganz leicht, aber der Erkenntnisgewinn ist schon groß.
Ja, definitiv. Ja.
Wobei wir jetzt zu der Frage kommen, was da nicht in dem Buch drin steht. So wie man vielleicht, also ich habe so ein bisschen immer bei dem Buch nachgedacht, es wirkt alles so super stringent und es stimmt auch, es ist die Vorgeschichte, die zu Bitcoin führt, aber was man natürlich nicht, was ein bisschen außen vor bleibt und das ist jetzt auch kein Vorwurf an den Autor, sondern was man sich klar machen muss, dass trotzdem das nicht die einzige Entwicklung war. Dass dieses Feld auch von Kryptographie und den Anwendungsmöglichkeiten ja auch noch in andere Richtungen ging und nicht jeder automatisch dann in diese Richtung gegangen ist. Wenn man das jetzt so liest als Laie, der sich vielleicht mit der Computergeschichte und der Computerwissenschaft und sowas nicht so auseinandergesetzt hat mit der Entwicklung, dann wirkt das so, als ja, da gab es dieses MIT-Lab und das hat letztlich dazu da musste Bitcoin draus entstehen am Ende, weil das so ein super... Das
ist nur deswegen wichtig, weil daraus Bitcoin entstanden ist.
Nee, okay. Also deswegen wollte ich noch auf ein anderes Buch zu sprechen kommen, was ich gerade gelesen habe. Und zwar, ich kann das auch sehr empfehlen, von Stefan May, Der Kampf um das Internet, wie Wikipedia, Mastodon und Co. die Tech-Giganten herausfordern. Das ist, wenn man sich sehr viel mit Open-Source-Software auskennt, ist da nicht so viel Erkenntnisgewinn drin, aber es gibt trotzdem noch Sachen, die ich auch vorher nicht wusste. Und das ist so ein Buch, das ist quasi auch über diese, es geht um die digitale Gegenwelt, was ja auch die Cypherpunks in gewisser Weise sind, dass sie sagen, wir stellen uns der Regierung, wir stellen uns den großen Corporations entgegen und entwickeln unsere eigenen Modelle. Und es geht ja in beiden, zum Beispiel auch das Tor-Projekt taucht auf. Mhm. Und das war ganz interessant zu lesen, dieses Buch Der Kampf um das Internet, zu sehen, wie man auch letztlich aus dieser einen Keimzelle der Idee herauskommen kann, freie Software zum Beispiel, und sagen, man aber nicht bei Bitcoin landet am Ende in diesem Abzweigungsbaum. Und das Buch ist, fand ich, auch deswegen interessant, es beschreibt nochmal so, welche Governance-Modelle zum Beispiel haben verschiedene Open-Source-Varianten von Wikipedia über LibreOffice, über Signal und noch so ein paar andere Sachen. Und ich musste immer, als ich das gelesen habe, Freifunk, OpenStreetMap, Mastodon, musste ich immer daran denken, ah, wie ist das denn eigentlich bei Bitcoin? Und das war auch so interessant, weil dieses Buch ist auch so eine Geschichte über Ausprobieren und Scheitern und neu machen. Und ich dachte, eigentlich würde Bitcoin in diese ganze Gruppe auch ganz gut reinpassen. Es würde aber dieses Buch sprengen.
Absolut.
Weil das Governance-Modell von Bitcoin, ne, das ist so, es gibt es auf keiner anderen, es ist ohne Beispiel.
Ja. Da muss, glaube ich, immer noch ein Buch drüber geschrieben werden, glaube ich tatsächlich. Weil das ist so unklar. Also wie das funktioniert. Es funktioniert ja.
Ja. Und was formale und was informelle Strukturen sind an der Stelle. Also was irgendwie geklärt ist, wie es funktioniert und wo es einfach im Hintergrund...
Der Fokus ist ganz stark auf informelle Strukturen. Ja. Also auf möglichst... Wir machen uns ja vor, es gibt gar keine Strukturen eigentlich, ja, sozusagen. Also das, oder zumindest ist das ist so ein bisschen das Narrativ. Ja. Das ist ja alles irgendwie so, das ist irgendwie eine Meritokratie, aber es ist gleichzeitig auch, es gibt auch irgendwie so ein Kräftegleichgewicht, so ein Balance, Checks and Balances durch Miner und Developer und was gibt's noch? Börsen und User und ach, keine Ahnung, ja. Und das ist einfach, da gibt's so viel Narrative und es ist aber niemand, es ist, glaube ich, überhaupt nicht erforscht in dem Sinne. Es gibt, glaube ich, keine wirklich belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, soziologisch oder so, wie das jetzt funktioniert. Also das kann niemand so richtig beschreiben.
Bisher nicht. Und ich meine, es gibt schon Leute, die haben mehr Rechte, zum Beispiel auf Bitcoin Core da zuzugreifen und Änderungen in den Code zuzulassen. Und es gibt auch Leute, die werden bezahlt dafür, irgendwie diesen Job zu machen, Bitcoin-Entwickler zu sein. Also so, da merkt man schon, so ganz zufällig und spontan passiert das nicht, sondern es gibt schon Strukturen und auch Macht.
Ja, ja, aber es ist eine sehr emergente Struktur, nicht? Es ist eine Struktur, die irgendwie von selbst sich rausgebildet hat. Es ist nicht so, dass jemand sozusagen das geplant hat, oder zumindest wissen wir das nicht, dass das jemand geplant hat. Das scheint nicht wahrscheinlich. Sondern es ist irgendwie eine ganz natürliche Ordnung. Oder eine ganz spontane Ordnung.
Baust du hier eine Überleitung zu Hayek?
Nein, aber
weil die spontane Ordnung ist ja schon so dieses Element, was sich durchzieht durch das Buch. Wir wollten ja nochmal kurz über Hayek reden,
stimmt? Ja, lass uns kurz über Hayek reden.
Und das ist, wo ich sagen würde, da ist vielleicht der einzige, ich würde nicht sagen Kritikpunkt an dem Buch, aber vielleicht muss man da beim Lesen am meisten aufpassen an der Stelle, dass man da nicht ein falsches Bild irgendwie bekommt. Von Hayek. Ich weiß nicht, willst du?
Ich weiß darüber zu wenig, muss ich zugeben. Ich bin kein Hayek-Scholar oder irgendwas und auch kein Wirtschaftswissenschaftler und ich kenne nur die extrem polarisierten Meinungen, die Leute zu Hayek und zu den Austrians halt so haben. Und dieses Buch nimmt halt eine sehr einseitige Meinung ein dazu, würde ich sagen. Also es ist auch sehr spannend und noch viele Fakten drin, die ich nicht kannte. Und deswegen, ich kann das einfach nicht einschätzen, wie sehr das einseitig ist, diese Sicht, oder wie sehr sie einfach nur richtig ist. Das weiß ich nicht.
Es ist halt, glaube ich, der Part, der sich am wenigsten überprüfen lässt, der so ein bisschen das Schwammige ist. Ich meine, irgendwelche Paper, die dann und dann entstanden sind und die Entstehungsgeschichten dazu und die Mailingliste, das lässt sich alles sehr gut überprüfen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich finde es ist stringent in dem Buch erklärt, und wenn die Leute sagen, das ist halt das, was zu Bitcoin geführt hat, dann kann ich das auch nachvollziehen, warum das so dargestellt wird in dem Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob die Darstellung von Hayek gerecht wird an der Stelle, weil der ja wirklich auch ich bin jetzt auch kein Experte, ich lese mich gerade so ein bisschen in auch verwandte Themen ein, aber der hat ja auch unglaublich viel mehr noch gemacht, als nur über spontane Ordnungen zu schreiben, die übrigens anscheinend auch Jimmy Wales beeinflusst haben, der dann Wikipedia ja gegründet hatte. Mhm. Das nur als Nebensache. Aber es gab eine Stelle, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen hatte in dem Buch. Da wird so geschrieben, ja, Hayek hat gesehen, wie Hyperinflation zum Aufstieg des Faschismus geführt hat. Wo ich so sagen würde, ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann, weil ja, das war schon klar, das war auch ein Faktor, aber es war jetzt nicht irgendwie so super, dass nur das jetzt ausgelöst hat. Und es gibt ja einige Leute in der Bitcoin-Szene, die auch so diese These vertreten, ja, wenn wir Inflation abschaffen, dann leben wir in Happy Land, dann ist alles gelöst. Und da ist halt die Realität, ist halt schon deutlich komplexer an der Stelle. Also es ist auch, ne, die Demokratie hat nicht funktioniert oder die Ausformung von Demokratie damals. Und klar hat Hyperinflation da auch eine Rolle gespielt. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, da müsste man ein bisschen. Also ich habe das mit anderen Leuten besprochen und die haben auch gesagt, ja, ach, das ist nur so ein Detail, das kannst du weglassen. Aber ich glaube, das ist so ein Detail, wo Kritiker von Bitcoin sagen, wenn das eure Argumentation ist, dann habt ihr schon in eurem Fundament so einen Fehler drin, dann kann der ganze Rest auch nicht funktionieren. Und es ist ein bisschen, aus Bitcoiner Sicht kann ich verstehen, ja, das kann man irgendwie übersehen, aber das ist halt auch das, was viele Bitcoiner so in den Medien ja oft kritisieren, dass gesagt wird, da wird Bitcoin beschrieben, aber das wird so oberflächlich und das wird so zusammengefasst und alles ist Kryptowährung, ne? Aber Blockchain und Krypto und Bitcoin sind unterschiedliche Sachen. Ihr habt alle keine Ahnung, ihr seid dumm. Und dieses Argument kann man halt an der Stelle auch so ein bisschen umdrehen und sagen, Leute, die sich wirklich damit auskennen, warum das damals so passiert ist oder politische Strukturen, die werden genau sagen, ja, wenn ihr das aber so seht, dann ist es ein bisschen einfältig. Dann müssen wir uns mit dem Rest nicht so richtig auseinandersetzen, was ihr sagt. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel zu lösen gewesen mit so einem Halbsatz, den man dazu schreibt, dass das irgendwie einer der Faktoren war, die zum Aufstieg des Faschismus geführt haben oder so. Und das,
ja, ich finde auch, es ist eine sehr, sagen wir mal, sehr, sehr wohlwollende Lesart für Hayek. Der wird schon ziemlich, so eine Art Gottheit wird aus dem gemacht in dem Buch. Und das ist, glaube ich, was das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber ich bin mir sicher, dass das vielen Leuten aufstoßen wird. Also, dass wenn jetzt irgendjemand, der jetzt nicht schon Bitcoin-Fan ist oder so, das liest, dann werden ganz viele Leute, echt? Also, ich habe ja immer überall gelesen, der ist der Teufel und ist daran schuld, dass tausende Menschen gestorben sind, weil irgendwie, keine Ahnung, ja. Wie kann der jetzt plötzlich, wie kann der so eine positive Figur sein? Das kann ja gar nicht sein. Also, da gibt es auf jeden Fall einen ganz starken, gibt's auf jeden Fall starke Meinungen dazu, ne?
Ja.
Und das, deswegen ist es schon so, also finde ich eine erstaunliche Entscheidung, das so völlig einseitig stehen zu lassen.
Ja.
Und da gar nicht sozusagen zu verhandeln, warum der so umstritten ist.
Überhaupt, ja, dass es auch eine kritische Lesart von ihm geben kann.
Ja.
Und ich finde auch, ich habe mich jetzt ein bisschen mit Karl Popper beschäftigt. Hattest du den im Studium? Ist der relevant? Also wenn du sozialwissenschaftlich irgendwas studierst, dann wirst du irgendwann auf Karl Popper
zu einem Rande stoßen. Irgendwo, aber nicht wirklich viel, ja.
Der ist halt
Wissenschaftstheorie und so.
Wissenschaftstheorie, der hat den kritischen Rationalismus begründet und es ist eine super interessante Person. Der kommt auch aus Wien und ist auch ungefähr zur selben Zeit hat er gelebt wie die österreichische Schule und
naja, die österreichische Schule geht ja über eine ganze Weile.
Ja, aber so diese Kerngruppe da, okay. Um Menger und Hayek und sowas. Der war auch sehr gut befreundet mit Hayek, nämlich. Und aber Popper war so super interessant. Der war ausgebildeter Tischler und wollte eigentlich Lehrer werden und war zwischendurch auch, glaube ich, sehr in der sozialistischen Gruppe unterwegs, bis er dann gemerkt hat, dass die Leute da sagen, ah, wir sind die Führer von morgen und sowas. Dann ist er da auch raus und hat gleichzeitig mit Quantenmechanik wohl auch sich beschäftigt und ist dann also zu so einem Multi-Universal-Gelehrten auch geworden. Also berühmt ist er halt für diesen kritischen Rationalismus, dass er gesagt hat, Theorien müssen falsifizierbar sein, dass man sagt, also du, wenn du eine Theorie aufstellst, dann musst du quasi Gründe angeben, unter denen sie als widerlegt gilt und diese Gründe müssen quasi erfüllbar sein in gewisser Weise. Mhm. Du sagst nicht, ich habe jetzt hier ein empirisches Ergebnis und leite daraus eine Theorie ab und jetzt stimmt die, sondern du machst sozusagen den Advocatus Diaboli, also den Gegenpart, der sagt, nee, das und das und das kann alles nicht funktionieren an der Stelle, was ja auch viele bei Bitcoin machen, die da reinkommen und sagen, ich gucke mir das an und ich versuche es zu widerlegen, den Fehler zu finden. Mhm. Und der Popper war halt auch sehr gut befreundet mit dem Hayek und der ist dann auch ins Exil nach Neuseeland gegangen und war da irgendwie in Christchurch und Hayek hat dann aber dafür gesorgt, dass er irgendwie auch an die London School of Economics kommen kann und hat ihm auch, glaube ich, hat vermittelt, dass er sein großes Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde in Großbritannien veröffentlichen kann und sowas. Der hat ihn da so ein bisschen gerettet und die hatten so eine Brieffreundschaft auch. Ich habe da so ein paar Briefe gelesen, das war ganz interessant und aus denen wird zum Beispiel auch klar, das fand ich interessant, dass diese Texte auch, auf denen sich in dem Bitcoin-Buch berufen wird, selbst Hayek selber gar nicht als sein Hauptwerk gesehen hat, sondern dass das so ein ganz anderes war, warte mal, wie hieß das? The Sensory Order war wohl für ihn selber das Wichtigste, also auf Deutsch heißt das die sensorische Ordnung, eine Untersuchung der Grundlagen der theoretischen Psychologie.
Von Hayek.
Oh, interessant. Ja, und es wurde aber auch scheinbar nie so wahrgenommen irgendwie. Aber er hat selber darüber geschrieben, dass er alle seine Theorien kumulieren, irgendwie finden sich darin wieder. Und aber Karl Popper wollte es nicht mit ihm diskutieren. Und man munkelt so ein bisschen, ob er das nicht gut genug fand oder keine Ahnung so. Aber was ich in den Fragen, die sich bei mir noch zu Hayek ergeben haben in dem Zusammenhang, war A, dass. Und das, muss ich sagen, habe ich jetzt nur aus dem Wikipedia-Artikel, dass sich Hayek selber dagegen verwehrt hat, dass seine Theorien zum Beispiel falsifizierbar sind. Obwohl er mit diesem kritischen Rationalismus wirklich auch eng zusammenhing und das gut verstanden hat. Und zwar mit der Begründung, ja, wenn die komplex werden, dann kann man das eh nicht machen. So, wo ich so denke,
Ja, ich glaube, es gibt ja diesen Begriff von Praxeologie, den diese ganzen Austrians immer haben. Das ist ja scheinbar auch so ein ganz eigenes Erkenntnismodell, was irgendwie so, ja, das ist irgendwie so ein Gegenmodell zu, man muss eine Theorie haben und die kannst du dann widerlegen, sondern, nö, es ist doch alles irgendwie, der gesunde Menschenverstand erklärt das irgendwie. So, also so ist immer mein Eindruck davon. Ich bin sicher, ich butchere das jetzt, das ist sicher völlig falsch, aber es scheint mir zumindest kein generell anerkanntes Modell von Wissenschaft zu sein, Praxeologie. Und das ist aber, glaube ich, was die österreichische Schule ganz hoch hält.
Man muss ja fairerweise sagen, dass es gibt ja so Erkenntnistheorie, ne? Und wie ist es überhaupt möglich? Und Wissenschaftstheorie, dass das wiederum ein eigenes Feld ist, überhaupt, wie kann man zu Wissen gelangen? Und so, das ist ja, da gibt's halt auch nicht richtig und falsch. Aber was mich halt auch so ein bisschen gewundert hat, weil Hayek hat ja selber so ein bisschen, es wird, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben, dass er selber enttäuscht war davon, dass alles zwar für seine Ideen von den Märkten spricht, aber dass das irgendwie zu unwahrscheinlich ist, dass das umgesetzt wird. Oder stand es im Wikipedia-Artikel, weiß ich jetzt auch nicht. Aber dass er,
ich glaube, es steht schon in dem Buch,
so ein bisschen halt desillusioniert war, dass das jemals tatsächlich stattfindet. Und bricht das nicht ein bisschen mit dieser Tatsache, dass, weil ich mich auch ein bisschen damit beschäftige, was passiert denn eigentlich seit den 70ern? Ne? Bei den Bitcoinern ist ja immer, what the fuck happened in 1971? Und dann diese Grafik, aber das war ja, also es ist ja viel mehr seit den 70ern passiert. Ne? Und das gerade unter Thatcher und Reagan, also das war Ende der 70er oder Anfang der 80er durch, die enorme Hayek-Fans waren. Ne?
Ja.
Die waren 10 Jahre lang an der Macht. Und ich verstehe, also deswegen sage ich, wir sind ja auch so ein Lernpodcast. Ne? Da bin ich gerade an der Stelle, wo ich mir Fragen stelle, wurde das denn dann nicht umgesetzt oder sowas? Oder er war ja auch mit denen in Kontakt, ne? Die Thatcher hat ein Buch von ihm auf den Tisch geworfen und hat gesagt, da steht drin, was wir glauben und so. Also irgendwie sind da noch so viele Diskrepanzen rund um diese Person Hayek, die sich bei mir noch nicht zu einem schlüssigen Bild ergeben, was so ein bisschen sich halt stößt an dieser Darstellung von Hayek in dem Buch als so Genie, dass so voll fokussiert ist auch auf diesen ökonomischen Aspekt, wo er halt auch noch viel mehr halt gemacht hat und glaube ich, ja, also mit Hayek tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ich will jetzt auch nicht Aaron da so einen Vorwurf machen, aber man könnte sagen, vielleicht muss man diesen Part mit Hayek noch ein bisschen kritischer lesen oder darf das nicht zu...
Ich finde auch, das Buch macht sich dadurch angreifbar einfach. Es ist halt, oder das ist schwierig, das wird dadurch schwierig für viele Leute, glaube ich, zu lesen, so, weil es wie immer man darüber denkt über Hayek. Ich glaube, es ist nicht umstritten, dass er sehr umstritten war. Und immer.
Ja.
Also, dass man da sehr verschiedener Meinung sein kann, wie diese Theorien, wie wahr die sind und so, ja. Also, und wie richtig das ist. Aber mal gut, man kann natürlich jetzt einfach mal sagen, naja, wenn man jetzt Hayek ist und, oder an ihn glaubt, dann will man sowas umsetzen und das hat Bitcoin dann irgendwie geschafft. Das ist vielleicht die Theorie, das ist vielleicht das, was das Buch darstellt. Mhm. Okay. Aber es ist halt so, aber warum das überhaupt, dass man da auch anderer Meinung sein kann, dass das überhaupt vielleicht gar keine so gute Sache ist, das wird halt nicht so verhandelt. Und ja, weiß ich nicht. Also das, und ja, also das, ich finde das auch schwierig zu sagen. Ich nehme an, weil du gesagt hast, jetzt mit Thatcher und Reagan dann da, die waren ja große Fans von Hayek. Und jetzt warum, jetzt kannst du sagen, ja, wieso ist denn nicht alles super jetzt, weil die doch wahrscheinlich alles so genau gemacht haben wie Hayek.
Ja, es gab ja neoliberale Reformen.
Genau, ne? Aber jetzt sagen wahrscheinlich die Libertären, sagen, das ging ja nicht weit genug. Das ist ja das Problem. Deswegen, die Neoliberalen sind ja nicht libertär gewesen, nicht genug. Und die anderen, aber die Linken würden aber sagen, ja, das waren ja alles Faschisten und da ist alles den Bach untergegangen, weil diese Politiken angefangen haben. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich aussuchen, ob jetzt das nicht sozialistisch genug oder ob es zu sozialistisch war.
Guter Punkt.
Ja. Jedenfalls hat es nicht geklappt.
Ja.
Also das, naja, ich glaube, sowas ist immer sehr schwer zu deuten und man kann da ganz vieler Meinung sein. Und das fehlt mir so ein bisschen in dem Buch, dass diese Deutungshoheit wird halt völlig beansprucht. Also es sagt, ja, ne, die Geschichte ist so, der gute Hayek wollte immer alles richtig machen und jetzt ist endlich alles richtig geworden. Und das finde ich ein bisschen...
Ja, ich glaube, die Lebensgeschichte von Hayek, der wird ja auch sehr personalisiert eingeführt am Anfang, die endet dann auch relativ früh, ne? Und dass er ja aber auch noch Jahrzehnte später gelebt hat und noch mehr veröffentlicht hat und auch teilweise Sachen nochmal ergänzt oder sowas, das fällt halt auch ein bisschen raus. Was ich auch gelernt habe, ich muss sagen, bisher erst aus dem Wikipedia-Artikel, aber der ist auch lang, ist, dass Hayek, das war mir vorher nicht so bewusst, gar nicht unbedingt gesagt hat, die Märkte müssen komplett frei sein, sondern es darf auch staatliche Einschränkungen geben. Sie dürfen nur nicht willkürlich sein. Also es gibt bestimmt Leute, die können das jetzt hier noch ausführlicher sagen. Wir stehen noch am Anfang, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber das ist so ein Punkt. Und da könnten wir jetzt noch zum Ende, falls du Lust hast, ein kleines Spiel spielen.
Okay.
Das habe ich nämlich im Internet gefunden und ihr da draußen könnt da auch mitspielen, wenn ihr wollt. Da geht es darum, ich meine, wenn man so einen Markt auch nicht frei macht, dann muss man irgendwelche Regeln geben. Ja. So, und ich glaube, bei Hayek war es auch so, dass er gesagt hat, sie müssen möglichst abstrakt sein oder sowas, sie dürfen nicht zu spezifisch sein. Mhm. Also, aber dieses Regeln geben, da bist du dann schon auf einem Gebiet, was richtig, richtig schwer ist.
Ja.
Und um das zu illustrieren, spielen wir jetzt dieses schöne Spiel. Es heißt,
was ist das für ein Spiel?
Es heißt, die Regel sagt, keine Fahrzeuge in dem Park.
Aha, okay.
Das ist eine einfache Regel. So, und ich werde dir jetzt verschiedene Szenarien präsentieren und du musst einfach entscheiden, widerspricht das der Regel oder stimmt das für die Regel?
Mhm.
Okay, also keine Fahrzeuge im Park. Bedingung, der Park enthält einen Strand und Leroy surft auf einem Surfboard an den Strand. Verletzt das die Regel?
Natürlich nicht.
Okay. So, nächste Frage. Anne fährt mit einem Rollstuhl in den Park.
Verletzt das die Regel, aber sollte eine Ausnahmeregelung geben.
Also ja oder nein?
Ja, verletzt die Regel.
Okay, Brad rollt auf Inlineskates durch den Park.
Oh, es ist so schwer. Ich habe keine Ahnung. Ja, verletzt die Regel.
Okay. Also in einem Notfall fährt Sarah, die eine Ambulanz fährt, also einen Krankenwagen, fährt in den Park.
Ja, verletzt die Regel. Okay. Es sollte eine Ausnahmeregelung geben.
Jeffrey ist ein Pilot eines Linienfliegers und fliegt über den Park.
Nein, verletzt Cyril nicht.
Jermaine fährt einen Handwagen mit Picknickzubehör in den Park.
Ich sag mal nein.
Carrie fährt ein Honda Civic in den Park.
Ja, definitiv.
Ja, da sind wir uns einig. Karim trägt sein Skateboard durch den Park, aber er fährt nicht auf dem Skateboard.
Das ist okay, also das verletzt nicht.
Okay. Brett fährt mit seinem Skateboard durch den Park.
Das verletzt die Regel.
Brandon fährt einen Bollerwagen in den Park, wo seine Kinder drin sind.
Ich habe eben Nein gesagt, ne?
Du musst, ist egal, sag ja oder nein. Ja. Okay, das es sind so super Beispiele, deswegen können wir die alle vorlesen. Matthew ist der Commander der ISS, die um die Erde fliegt, und er zündet kurz die Manövrierdrüsen, Düsen, und das sorgt dafür, dass die ISS über den Park fliegt.
Das ist völlig okay, also es verletzt nicht.
Okay, Tyrone spielt mit einem Matchbox-Auto. Das ist ein Matchbox-Auto, ist ein Auto, das Räder hat, die sich drehen können, aber es wird nicht anders angetrieben, außer dass Tyrone ist.
Nein, das verletzt nicht die Regel.
Okay. Teil des Parks ist ein großer See. Aisha rudert mit einem Ruderboot auf dem See.
Nein, verletzt nicht die Regel.
Tamika rutscht auf einem Schlitten den Schneehügel im Park runter.
Nein, verletzt nicht die Regel.
Latonya wirft ein Papierflugzeug in den Park.
Nein.
Dann haben wir noch Laurie, der ein quasi batteriebetriebenes kleines Spielzeugauto im Park fährt.
Der wird schwer. Ich würde sagen ja. Mhm.
In einem Notfall fährt Jill die Polizistin mit ihrem Auto in den Park.
Definitiv verletzt, ganz klar.
Okay. LaToya lässt einen Drachen in den Park steigen.
Nein.
Du kommst langsam rein, du wirst schneller.
Langsam habe ich so ein Bild davon, was es ja für mich bedeutet und was nicht.
Jay springt aus einem Flugzeug, das außerhalb des Parks fliegt, landet aber mit seinem Fallschirm im Park.
Nein, auf keinen Fall.
Okay. Jamal fährt auf einem Fahrrad durch den Park.
Ja.
Meredith reitet auf einem Pferd in den Park. Tremaine sitzt außerhalb des Parks, nutzt aber seine Fernbedienung, um eine Drohne über den Park fliegen zu lassen.
Ich würde sagen, nein.
Okay, also es gibt einen See im Park und Darnell segelt ein Spielzeugboot über den Park.
Nein.
Ja, wir sind gleich durch. Keisha fährt ihren Kinderwagen durch den Park.
Nein.
Neil ist der Anführer oder der Leiter einer Organisation von Veteranen des Zweiten Weltkriegs, und diese Organisation packt einen nicht funktionierenden Zweiten Weltkrieg Panzer als Kriegsdenkmal in dem Park.
Nein.
Kristen Pulse, zieht ein Trevor. Weißt du, was das ist?
Nee.
Trevor ist so, das kennt man aus Western, was so hinter den Pferden hergezogen wird. Das sind so Stangen, die auf dem Boden schleifen, wo so ein Netz dazwischen gespannt ist.
Okay.
Also Kristen zieht so ein Trevor in den Park, und da kannst du halt Sachen drauf ziehen, Ladung. Es hat keine Räder. Verletzt das die Regel oder nicht?
Nein.
Im Winter friert der See im Park zu und Tanisha fährt, also skatet auf dem Eis.
Nein.
Okay, Results. Du stimmst mit der Mehrheit überein zu 78%.
Das ist doch schon ganz gut.
Das ist nicht schlecht, ja. Und das ist eigentlich so ein Spiel, was zeigen soll, wie schwer es ist, Content Moderation im Internet zu machen. Wo du sagst, irgendwie, das sind die Regeln, das ist erlaubt und was nicht. Ja, und es gibt in der Realität, die ist so komplex,
natürlich, dass
es so viele Ausnahmen gibt, dass das gar nicht so leicht ist. Und das dachte ich nur als kleine illustrative Ergänzung zu dieser Idee, dass man sagt, komplett freie Märkte oder man muss irgendwelche Regeln einführen, dass das immer auch super schwer ist, da selbst abstrakte Regeln, dass da keine Konflikte draus entstehen.
Es entstehen immer Konflikte, ne? Regeln, glaube ich, bedeuten immer auch irgendwie Konflikte. Außer bei Bitcoin.
Nee, auch man sieht ja auch dadurch nochmal, was für ein Wunder Bitcoin ist, dass das entstanden ist und dass das funktioniert im Kern. Und ich meine, in der weiteren Peripherie darum streiten sich die Leute über dies und das und Zielrichtung und sowas, aber dass überhaupt dieser Nukleus davon so funktioniert, es ist eigentlich eine Singularität.
Absolut.
Man kann es nicht anders sagen.
Ja, ich meine, deswegen, glaube ich, machen wir ja seit 8 Jahren diesen Podcast, weil uns das ja auch nicht loslässt, weil es irgendwie eine faszinierende Geschichte ist. Also wie das, ein Wunder, dass es funktioniert und wie es funktioniert und niemand versteht so genau, wie es funktioniert.
Und wir immer noch den Fehler suchen eigentlich, warum es nicht funktionieren kann. Den
Fehler, ja, kann sein.
Wir wollen Bitcoin falsifizieren.
Ja, vielleicht ist es das, ja. Mhm.
Okay, ich glaube, jetzt sind wir durch. Oder hattest du noch was?
Ich glaube nicht,
nee. Wir haben das jetzt in aller Ausführlichkeit beschrieben. Und wie gesagt, also unsere Ausführung jetzt zur österreichischen Schule, wir sind da keine Experten, aber das ist man nie am Anfang. Und ich weiß nicht, vielleicht komme ich noch zu dem Punkt, wo ich sage, ich fühle mich fit genug, um echten Experten einzuladen, um ein gutes Gespräch zu führen.
Ja, das ist die Frage,
was man auch kritisch dann. Wäre.
Vielleicht sollten wir das mal machen. Aber
ja. Ich brauche selber noch mehr Futter. Ich muss mich auch da noch mehr einlesen, um zu sagen, okay. Also was ich wusste auch gar nicht, dass in der österreichischen Schule gibt es tatsächlich auch so Demokratietheorie. Mhm. Weil es natürlich eine Voraussetzung dafür ist, dass du auch frei handeln kannst. Und das ist auch noch ein kleiner Punkt, den ich so hatte, eine Idee, die mir gekommen ist. Es ist nicht zufällig, dass diese gesamte Bewegung halt in den USA und so Großbritannien und sowas entstanden ist oder entstehen konnte, vielleicht auch in Demokratien, dass überhaupt dieser Raum da war, dass sich Leute mit solchen Themen auseinandersetzen könnten. Also warum ist denn Bitcoin nicht in anderen Teilen der Welt entstanden oder sowas? Gab es sowas? Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, dass auch diese Leute, die dann so sagen, ja, oh, das die Regierung ist so schlecht und es wird ja immer so, dass the government will das und das und so. Mhm. Das sind alles berechtigte Gründe, aber manchmal dachte ich so, check your political privileges. Ja, du hast halt auch die Freiheit, dich darüber auszutauschen und sowas. Du hast auch diese ökonomische Unabhängigkeit, ne, dass du sagen kannst, ich muss nicht die ganze Zeit arbeiten, ich habe noch Freizeit, um mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Was übrigens in dem Buch von Stefan May sehr schön erklärt wird, warum Deutschland so ein Hub ist, auch für ganz viele Projekte aus der digitalen Gegenwelt, wie er es nennt, von dieser Open Document Foundation, die LibreOffice macht, über Mastodon und sowas, weil wir halt so einen Standard haben, ne? Die Leute haben viel Freizeit und viel Geld, ist zumindest eine Theorie, um sich mit sowas auseinanderzusetzen. Die müssen nicht ums Überleben kämpfen. Und das dachte ich so manchmal als kleine Kritik auch an diesen libertären Gedanken, naja, du kannst das aber auch nur machen, weil du in einer sehr privilegierten Position bist,
eigentlich. Ja, das ist ja auch was man dann, glaube ich, in diesem Buch, gut sieht, dass ganz viele von diesen Cypherpunks aus im Prinzip Leute sind, die mit Technik reich geworden sind schon und sich deswegen auch leisten können, über solche Dinge nachzudenken. Mhm. Ne? Also die entweder arbeiten die gar nicht mehr, weil sie es nicht nötig haben, oder ja, sie haben halt auch so noch genug Zeit nebenher und die Mittel, damit darüber nachzudenken und so. Also das ist schon, klar, das ist auch ein Privileg, ja. Das ist schon richtig.
Ja, ist aber eigentlich auch interessant, dann zu sagen, sie haben sich ja so beschwert, dass die breite Masse sich nicht für Privatsphäre interessiert und sowas.
Vielleicht haben sie gar nicht
gerade andere Probleme.
Ja, genau, ja. Ja, vielleicht gibt es Dinge, die wichtiger sind. Das ist ein guter Punkt, tatsächlich, glaube ich, den man oft übersieht, dass auch Privatsphäre, das ist sehr wichtig, absolut. Aber es ist vielleicht tatsächlich auch ein privilegierter Punkt, sich zu beschweren, dass den Leuten das nicht so wichtig ist.
Ja. Ja. Wobei, und das ist die letzte Anmerkung noch, das fand ich auch, das hat mir nochmal so einen Aha-Moment gegeben in dem Buch von Stefan May, wo es auch nochmal um Datensparsamkeit geht und dass halt viele dieser Open-Source-Projekte halt super auf Datensparsamkeit ausgelegt sind und dass ich das auch so, als er nochmal geschrieben hat über was Snowden da ja eigentlich präsentiert hat, dachte ich auch so, oh Gott, wie haben wir das vergessen? Mhm. So, wie sind wir wieder in so eine Bräsigkeit gekommen, dass, ja, Privatsphäre ist zwar nett, aber brauche ich nicht unbedingt. Aber was das wirklich bedeutet, da habe ich mich selber über mich ein bisschen erschrocken, wie das so ein bisschen auf meiner Prioritätenliste nach unten gerutscht ist, weil mir das nicht mehr so präsent war, wie was da eigentlich genau gemacht wurde und so.
Es ist so leicht, das zu vergessen, ne? Weil es tut erstmal nicht weh.
Ja.
Also das ist was sehr Abstraktes. Und das kann man leicht, das fühlt man nicht so jeden Tag.
Mhm.
Das ist schon ein schwieriges Thema, ja.
Okay. Enden wir auf dieser traurigen Note oder sagen, vielleicht denkt an Privatsphäre, aber denkt auch, was für ein Luxus das ist, darüber nachdenken zu können. Mhm. Gutes Fazit für heute. Schön. Machen wir Feierabend. Dann
sind wir mit dem ganzen Agenda schon durch. Hatten wir nicht noch irgendwas drauf? Ich
weiß gar nicht. Ach so.
Wollen wir über Craig Wright noch reden? Ist eigentlich immer gut, nicht über Craig Wright zu reden.
Sehr gut. Na gut.
Das Wichtige über ihn haben wir schon gesagt, dass er nicht Satoshi ist.
Ja. Gut, machen wir Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Ja, verschlüsselt nicht eure Backups. Sonst könnt ihr sie nachher nicht mehr entschlüsseln.
Ciao. Ciao.